Die Bibel im Pfingstprogramm von HR2 Kultur.
Am Mikrofon ist Katrin Mund. Zusammen wünsche ich uns einen schönen Pfingstsamstag. Jenseits von Eden. Bei uns geht's heute Morgen um Liebe und Intrige. Was ist Liebe und vor allem, wie können Paare glücklich zusammenleben? Wenn wir das wüssten, dann wären Paartherapeuten vermutlich arbeitslos. Schon in der Bibel war das ja nicht immer ganz einfach mit den Paaren. Zusammen mit einem Paartherapeuten schauen wir heute Vormittag auf ein paar große Paare in der Bibel. Und passend zum Bibelthema Liebe und Intrige, das ist unser Thema heute Vormittag. Und wir schauen in die Bibel, denn auch dort erleben Menschen Liebe und Leidenschaft. Wir wollen wissen, wie gehen Menschen dort miteinander um? Welche Rolle spielen Liebe, Eros und Sexualität? Adam und Eva schreiben die erste Liebesgeschichte der Welt. Eva ist die einzige Frau in der Bibel, die nicht geboren wird. Gott formt sie aus einer Rippe Adams, damit diese eine Gefährtin hat. Bernd Böttger, Paartherapeut aus Frankfurt, wird heute den professionellen Blick auf biblische Paare werfen. Schönen guten Morgen, Herr Böttger.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf.
Was sagen Sie denn zu Adam und Eva? Was ist das für ein Paar?
Ja, kämen die in meine Praxis, würde ich erstmal mich wundern, dass sie überhaupt reinkommen, denn sie sind ja ein ganz normales Paar. Sie leben zusammen in einer Lebensgemeinschaft offensichtlich. Man hat so den Eindruck, sie tauschen sich ein bisschen zu wenig aus. Man liest davon wenig und hört auch nichts davon, aber sie scheinen sich gut zu verstehen und fühlen sich offenbar zusammengehörig. Eigentlich ist alles gut.
Das heißt, wenn die beiden zu Ihnen in die Praxis kämen, würden Sie sagen, ach, die funktionieren als Paar eigentlich schon ganz okay.
Ja, würden sie trotzdem kommen, was natürlich eine große Ehre wäre, dann würde ich sagen, ja, es läuft ja eigentlich ganz gut. Man könnte ein bisschen besser miteinander sich austauschen lernen. Wir wissen ja schon, dass sie später damit ein Problem kriegen. ja, so ist das. Ja. Ich würde vielleicht vorschlagen, zu einem Paarwochenende zu kommen, auch aus Neugier, die mal kennenzulernen, aber auch, um denen ein bisschen mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben, miteinander zu sprechen.
Eva verführt Adam, in den verbotenen Apfel zu beißen, den Apfel vom Baum der Erkenntnis. Dann erscheint die listige Schlange und verspricht ihr, wenn sie in den Apfel beiße, dann werde sie wie Gott sein und von nun an wissen, was gut und böse ist. Daraufhin greift Eva zu und überredet auch Adam. Und wie die Geschichte weitergeht, das ist ja bekannt. Die beiden dürfen nun nicht mehr im Paradies leben. Das ist die Konsequenz des Verbots, eben nicht in den Apfel zu beißen. Sie haben sich beide nicht an das Verbot gehalten. In heutigen Paarstrukturen könnte ich mir ja vorstellen, würde das schon zu Schuldzuweisungen führen. Wie kannst du mich nur überreden? Jetzt siehst du, was wir davon haben. Wie reagiert Adam? Dann macht er alles richtig?
Naja, der kommt ja sofort in einen Schuld- und Loyalitätskonflikt. Also indem er auch sagt, ja, Eva hat mir das hingestellt, sozusagen. Und schreibt ein bisschen Schuld Eva zu, denn die hat ihn ja verführt. Und überhaupt hat Gott ja Eva gemacht. Insofern ist er schuld. Denn er hat sie ja sozusagen so gemacht, dass sie ihn verführt. Adam und Eva kommen eventuell in einen destruktiven Zirkel hinein, wie man das heute nennt, eine Art Strudel der Schuldzuschreibung. Es geht um das Spiel im Grunde, wer hat Schuld, wer hat es richtig, wer hat es falsch gemacht. Und da können sich Paare jahrelang drin hineinbohren und die Beziehung damit zerstören.
In manchen Bibelauslegungen wird Eva als erste biblische Frauengestalt zum Symbol für die Unzuverlässigkeit der Frauen. Hat Eva das verdient?
Ja, natürlich nicht. Die Frage ist ja fast rhetorisch. Das ist ja eine sehr misogyne Darstellung sozusagen. Die Ängste vor der Frau, die Schuldzuschreibung, die Verurteilung. Man könnte auch sagen, Adam ist ein bisschen stumpf und unfähig, im Grunde die Tragweite seines Handelns zu überblicken. Er übersieht das gar nicht. Er reagiert halbautomatisch. Und die Schlange wendet sich an die offenbar geistig regere, mobilere und intellektuellere Frau, nämlich an Eva. Dass er später über die Frau herrschen soll, zeigt ja vielleicht auch nur, dass er gar nicht fähig ist, eine anständige Partnerschaft zu führen.
Ein Paar besteht zumindest immer aus zwei Personen. Was ist denn mit Adam? Wie tritt er auf? Immerhin lässt er sich von Eva ja schon auch überreden, in die verbotene Frucht zu beißen. Er hält ihr ja nichts dagegen.
Ja, man muss natürlich da aufpassen, das nicht zu individuell zu sehen. Hier geht es ja um ein Paarproblem und in einem Paarproblem sind immer beide verwickelt. Sozusagen in einem gemeinsamen unbewussten Prozess, der läuft und der vermutlich auch bei Adam und Eva läuft. Es geht ja um im Grunde um eine Übertretung eines Verbotes, wobei Eva sich von der Schlange verführen lässt, Adam von Eva. Was aber in Wirklichkeit vermutlich heißt, dass es einen geheimen, unbewussten Plan gibt, das Verbot zu übertreten und einfach Mittel gefunden werden, das zu tun.
Das Bibelpaar Adam und Eva aus der Sicht eines Paartherapeuten. Der Muskelprotz und die schöne Philisterin. Samson und Dalila werden in der Oper von Camille Saint-Saëns musikalisch interpretiert. Was sagt der Paartherapeut zu diesem Paar aus dem Alten Testament? Herr Böttger, wir haben eben gehört, Dalila lockt Samson mit ihren Reizen, führt aber eigentlich etwas ganz anderes im Schilde. Sie will seinen Tod und sie verrät ihn. Die Philister reißen ihm alle Haare aus und stechen ihm die Augen aus. Nicht so wirklich die feine Art. Hätte Samson ihr nicht vertrauen dürfen?
Ja, hier ist es ja etwas komplizierter, denn es handelt sich um eine bikulturelle Partnerschaft, wie man das heute nennen würde. Sie ist Philisterin, gehört zu einem feindlichen Stamm, der gegen die Israeliten kämpft, und so kommt das Ganze ja überhaupt in seiner Dynamik zustande. Er liebt sie, das ist deutlich, blinde Verliebtheit könnte man auch sagen, während sie doch stärkere Bindung an Familie und Stamm hat und deshalb ihn verrät. Die starke Liebe und Bindung geht an den eigentlichen Familienstamm.
Samson hat Dalila ja geliebt, ich glaube, das wird sehr deutlich. Sie hat ihn verraten und verkauft. Aber ist dieses Vertrauen nicht die Voraussetzung einer gut funktionierenden Partnerschaft?
Naja, neben Sicherheit und Hoffnung, dass das Ganze gut ausgeht, ist es sicher ein Essential der Beziehung. Beides nimmt allerdings Samson nicht ernst. Er achtet nicht auf seine Sicherheit, auf seinen Selbstschutz. Er will die Treulosigkeit nicht wahrhaben. Er ist im wahrsten Sinne blind.
Und Dalila spielt ja schon ein bisschen mit ihren erotischen Reizen. Samson erliegt ja Dalilas erotischen Reizen. Er findet sie toll, er findet sie sexy. Und zwar so toll, dass er ihr das Geheimnis seiner Kraft, die ungeschorenen Haare, dann auch verrät. Welche Kraft hat Erotik in einer Beziehung und wie wichtig ist Erotik und Verführung?
Es ist natürlich eine große Kraft. Man schätzt, in Langzeitbeziehungen macht das 30-40% der ganzen Sache aus. Das ist schon eine Menge. Man soll es aber auch nicht überschätzen. Es spielt sicher eine große Rolle beim Kennenlernen und am Anfang, in den ersten Jahren der Beziehung, nimmt aber dann in der Bedeutung ab. Das Problem in den Beziehungen ist ja heute, dass zu wenig Sex und Erotik stattfindet. Die Lustlosigkeit der Paare ist das Problem.
Dalila spielt mit ihren erotischen Reizen, verführt Samson. Die Frage, die sich bei vielen Bibelstellen ja immer wieder stellt, ist, was fühlt sie wirklich?
Ja, wenn wir das nur wüssten, die Bibel sagt ja dazu leider nichts. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, wie dürr und karg die Aussagen sind. Das macht es auch spannend und sozusagen projektionsbereit. Man kann so hineinfantasieren. Es kommt eben darauf an, inwieweit jemand Sex und Innenleben abspalten kann. Man sagt den Männern ja nach, sie könnten das besser und rät den Frauen, das auch zu lernen. Hat man jedenfalls eine Zeit lang geraten. Ob das so toll ist, weiß ich gar nicht. Vielleicht können Frauen dagegen ihren Sex besser einsetzen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand, ein Mann, sagt, er hat über seine sexuellen Reize irgendeine Frau oder eine Position erobert, während Frauen das schon ab und an tun. Und in diesem Fall auf jeden Fall tut.
Mit Erotik zu spielen.
Mit Erotik zu spielen, einzusetzen und sozusagen zu instrumentalisieren.
Samson und Dalila, eine ganz interessante Paarstruktur. Vielen Dank, Bernd Böttger, Paartherapeut. Jenseits von Eden, Liebe und Intrige, lautet unser Thema heute Vormittag. In der Bibel finden sich ja ganz interessante Paarkonstruktionen. Das Dreigespann Jakob, Rahel und Lea zum Beispiel. Zwei Frauen, ein Mann und alle drei leben sie unter einem Dach. Bei den Schwestern Rahel und Lea muss das funktionieren, weil der Vater Laban das so einfädelt. Aber der Reihe nach. Jakob will Rahel und zwar so unbedingt, dass er auch bereit ist, auf die Forderungen ihres Vaters einzugehen und 7 Jahre auf sie zu warten. Als er sich dann endlich an seinem Ziel glaubt, kommt alles anders und damit kommt auch Lea ins Spiel. Laban weiß nun, beide Frauen versorgt und Jakob hat plötzlich 2 Frauen, er heiratet sie beide. Ein biblisches Dreigespann. Vaya Stavrianos erzählt die Geschichte.
Jakob ist nicht der Erstgeborene. Sein Zwillingsbruder Esau erblickt als erster das Licht der Welt. Deshalb kann Jakob nicht erben. Und so arbeitet er 7 Jahre für den Vater seiner Auserwählten Rahel, damit er sie heiraten kann. Theologe Sven Lichtenegger vom Bibelhaus Frankfurt erklärt, dass dies völlig normal war damals.
Wir dürfen nicht vergessen, wenn jemand heiraten will früher, dann muss er seine Frau erwerben. Es gibt also keine Möglichkeit, dass man heiratet, ohne Geld mitzubringen. Für eine Frau muss ein Brautpreis gezahlt werden.
Doch dann in der Hochzeitsnacht erkennt Jakob nicht, dass statt Rahel ihre ältere Schwester Lea in seinem Bett liegt. Sie ist gut verschleiert, übergeben worden und im dunklen Hochzeitszelt auch ohne Schleier nicht erkennbar. Der Betrug des Schwiegervaters wiegt schwer, doch für die Zeit, in der die Geschichte spielt, ist sein Verhalten nachvollziehbar.
Wir haben also zwei Männer mit einem Defizit. Der eine hat kein Geld, keinen Besitz, um eine Frau zu erwerben. Und der andere hat keinen Sohn, um versorgt zu sein.
Und so muss nach damaligem Gesetz zunächst die älteste Lea verheiratet werden. Erst dann kann die jüngere Schwester Rahel eine Ehe schließen. In der Bibel endet die Geschichte als Kompromiss. Jakob arbeitet weitere 7 Jahre für eine Ehe mit Rahel, die Jakob allerdings erst viele Jahre später als Lea Kinder gebären kann. Jakob findet sich also mit Lea für die Nachkommen ab, die ja für die Altersversorgung in dieser Zeit sehr wichtig sind. Doch was steckt für uns aus heutiger Sicht in der Geschichte? Die Besucher des Bibelhauses finden einige aktuelle Themen darin.
Man stellt sie sich ja wunderschön vor, diese Rahel. Und Lea wird auch beschrieben als eine, die nicht so wunderschön ist. Und in so einer Liebespartnerschaft bleibt man nicht die ganze Zeit perfekt. Man bleibt nicht die ganze Zeit Rahel, sondern man hat irgendwie doch beide Aspekte, so als Frau in sich, Lea und Rahel. Sozusagen, wie kann ich diese beiden Personen zeigen, dass die beide in der Partnerschaft vorkommen?
Also ich gehe davon aus, dass er auch Lea lieb gewonnen hat, aber er hat nicht aufgegeben.
Nicht aufgeben für die wahre Liebe und Kompromisse schließen ist also eine Lesart dieser Geschichte. Theologe Sven Lichtenegger sieht noch andere Themen.
Was kann ich machen als Frau, wenn ich ein Kind bekommen möchte, bekommen muss, aber nicht bekommen kann? Was wir natürlich auch haben, ist eine Liebesgeschichte. Er begegnet ihr, sie sieht ihn, er sieht sie und es macht Peng und sie wollen sich. Und dem steht natürlich entgegen, was ein Mann machen muss, um eine Frau zu bekommen. Es ist aber auch eine Geschichte, die uns erklären soll, wie der Jakob zu seinen 12 Söhnen kommt, die letztendlich begründet, woher die 12 Stämme Israels kommen. Also eine ganze Menge an unterschiedlichen Traditionen miteinander verarbeitet, miteinander verwoben, unter anderem eben auch eine faszinierende Liebesgeschichte.
Eine biblische Dreiecksgeschichte. Jakob, Rahel und Lea. Vaya Stavrianos für HR2 Kultur. Lea und Rahel sind Labans Töchter. Sie beide teilen sich einen Mann, Jakob. Früher war das durchaus üblich. Heute kommt es eher selten vor. Wir ziehen den Profi zu Rate. Bernd Böttger, Paartherapeut aus Frankfurt. Herr Böttger, 2 Schwestern sind von Geburt an in einer Konkurrenzsituation, müssen um die Gunst der Eltern buhlen. Wenn dann noch die Gunst eines Mannes dazukommt, dann wird's vermutlich schwierig.
Ja, das ist natürlich ein Problem aller Geschwister. Man sagt ja, wenn ein Geschwister kommt, rennt das Ältere mit dem Messer hinterm Rücken um die Wiege herum. Man weiß, das ist alles nicht so einfach, wenn da jemand den Platz streitig macht. Aber ich finde, in so einem Konflikt wie Lea und Rachel, der ja ein ganz besonderer ist, da hält der Mann und die Rivalität auch die Beziehung ein Leben lang zusammen. Die beiden kommen ja nie auseinander wirklich. Sie kämpfen und rangeln und machen und tun und gebären oder auch nicht und fliehen dann zusammen mit dem Mann später, mit Jakob vom Vater weg, aber sie hält es auch zusammen. Was ja eine ganz spannende Sache ist. Es ist ja eben, die Konkurrenz belebt nicht nur das Geschäft, sondern die hält auch die Familie da zusammen.
Bringt eine Spannung natürlich auch.
Und bringt eine Dauerspannung rein, die die Sache auch immer interessant bleiben lässt.
Rahel wird als schöne Frau beschrieben. Bei Lea fehlen ja Beschreibungen wie schön von Angesicht, schön von Gestalt, hatte ein schönes Gesicht. Man hat den Eindruck, als sei Lea auch für Jakob nur sowas wie die zweite Wahl. Das fühlt sich für sie ja vermutlich auch schmerzhaft an.
Naja, sie ist ja auch die zweite Wahl. Es ist ja eine sehr, sehr geschickt aufgezogene Dreiecksbeziehung, wo der Mann die eine Frau liebt, aber die andere erstmal nur bekommt. Davor muss er ja auch schon mal 7 Jahre arbeiten. Ist ja auch nicht wenig, weil er ja Asylsucht hat und auf der Flucht war. Dann kriegt er aber die falsche reklamiert und kriegt die richtige, die er liebt, ja erst weitere 7 Jahre später. Es ist ja der Punkt, dass die attraktive Schwester sozusagen für die andere hässlichere eine Art Projektionsfeld darstellt. Also sie stellt die Schönheit dar, die sie selbst nicht hat oder glaubt zu haben. Insofern ist das Ganze auch ein Selbstwertproblem unter Schwestern. Die hässlichere projiziert ihre eigenen Selbstwertprobleme auf die sogenannte schöne Schwester.
Und das führt aber schon auch trotz allem zu einer Konkurrenzsituation.
Ja, ja, natürlich. Wobei die Schöne natürlich ihren Narzissmus pflegen kann und sozusagen sagt, ja, ich bin ja die Beste. Man könnte ja sagen, komm, mach dich nicht so groß, so klein bist du gar nicht.
Das Kinderkriegen ist in dieser Geschichte natürlich auch noch ein großes Problem, denn Rahel bleibt zunächst kinderlos. Jakob lebt zuerst mit Lea, mit der älteren Schwester, die ihm insgesamt 6 Söhne und damit Nachkommen schenkt, außerdem auch eine Tochter. Rahel wird dann Jakobs zweite Frau, kriegt aber keine Kinder. Sie bleibt kinderlos. Inwiefern kann ein unerfüllter Kinderwunsch denn eine Beziehung belasten? Also sie bleibt zunächst kinderlos.
Ja, es ist natürlich immer eine Belastung, wenn ein Paar Kinder haben will und es klappt nicht. Man wartet ein bisschen, ein halbes Jahr, ein Jahr, dann geht doch die ganze Arztmaschinerie an, die zu Belastungen führt. Wenn dann tatsächlich die Reproduktionsmedizin eingreift, ist die Beziehung sehr belastet. Viele Partnerschaften gehen auseinander, selbst wenn der Plan, ein Kind zu bekommen, klappt. Und eins entsteht, denn Kränkungen, Verletzungen, Zurückweisungen, sich alleingelassen fühlen, Belastungen durch die körperlichen Prozeduren sind so groß, dass die Beziehung das oft nicht aushält. Man muss sich das gut überlegen. So schön das ist und eine gute Chance gibt es ja, vielleicht ein Drittel oder so, dass es dann klappt, aber die Belastung ist sehr, sehr groß.
Als Rahel die ältere Schwester Lea um ein paar Alraunfrüchte, ein Heilmittel gegen Unfruchtbarkeit bittet, giftet Lea, ist es nicht genug, dass du mir meinen Mann weggenommen hast. Wie würden Sie diese Schwesternbeziehung beschreiben?
Naja, es ist eben eine komplizierte Angelegenheit. Lea liebt Jakob, bekommt aber die Kinder. Rahel liebt Jakob offenbar nicht so, möchte Kinder, kriegt aber keine. Jakob liebt Rahel, bekommt aber Lea erstmal. Also in so einem Feld weiß ich gar nicht, ob man da einen Punkt genau rauspicken kann und nur auf die Schwestern sehen sollte, sondern das ganze System ist so schräg, dass es eigentlich in einer Dauerspannung und einem Dauerwirbel um sich selbst kreisen muss.
Wie wäre diese Geschichte mit dem Dreigespann denn eigentlich optimalerweise ausgegangen?
Naja, schön wäre es natürlich gewesen, wenn Rahel ihren Mann lieben gelernt hätte. Was wir ja nicht wissen, vielleicht passiert es über die Zeit. Es gibt ja eine Art versöhnliches Ende eine Zeit lang. Und dass Lea lernt, ihre Kinder zu lieben. Wir wissen nicht, wie sie mit den Kindern umging, denn eigentlich will sie den Mann ja haben. Das war ja ihr Hauptziel. Und natürlich wird man sich wünschen, dass Jakob auch in einer bigamen Beziehung sozusagen gerecht wenigstens mit den Frauen umgeht.
Lea und Rahel, 2 Schwestern, ein Mann, Jakob. Was erzählt uns die Bibelgeschichte aus dem Alten Testament über die Paarstruktur, Geschwisterliebe und den unerfüllten Kinderwunsch? Und wie wäre sie idealerweise zu Ende gegangen? Bernd Böttger, Paartherapeut aus Frankfurt in HR2 Kultur. Vielen Dank schon mal bis hierhin. Wir widmen uns später noch einer Trennungsgeschichte aus der Bibel. Abraham und Lot, die bekommen das nämlich gut hin, besser als manche Liebespaare. Darüber reden wir noch heute Vormittag in HR2 Kultur. Jetzt also sagt Abraham zu Lot, trenn dich also von mir. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links. An späterer Stelle heißt es dann sinngemäß, wir trennen uns, denn wir sind doch Brüder. Bei mir ist der Frankfurter Paartherapeut Bernd Böttger. Herr Böttger, gibt es Situationen wie bei Abraham und Lot, in denen Trennung einfach angesagt ist, so nach dem Motto, wenn nichts mehr geht, bleibt einfach nur noch die Trennung?
Ja, man muss sich auch trennen können. Wobei er sagt, wenn du links gehst, gehe ich rechts. Wie sich das angefühlt haben mag, da bin ich mir nicht so sicher, ob das so einfach war, wie sie es äußerlich liest. Denn Trennung ist ja schon immer mit Sehnsucht, Verzweiflung und verbunden und großem Leid. Also so einfach ist das nicht. Ich würde aber auch sagen, wenn ein Paar nach längerer innerer Prüfung gemeinsam zu dem Schluss kommt, dass es sich lieber trennen sollte und eine andere Beziehungsform eingeht oder sich gar nicht mehr sieht, dann ist das schon in Ordnung.
Den beiden gelingt ja die Trennung ohne fiesen Beigeschmack. Das muss Ihnen als Paartherapeut ja so ein bisschen wie Musik in den Ohren klingen. Kommt das häufiger vor? Und wenn ja, wie kriegt man das hin? Wie macht man das?
Naja, es kommt jedenfalls mehr vor sogar als früher. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo Paare, die sich trennten, ein Leben lang kein Wort mehr miteinander gesprochen haben. Das ist doch jedenfalls als Zielvorstellung Vergangenheit. Man besinnt sich doch eher auf das Stück gemeinsame Biografie, vor allem auch wenn Kinder da sind, und versucht, eine Art freundschaftliche, wenigstens elterliche Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und oft gelingt das ja. Auch das getrennte Paare, da hatte ich einen Fall, in einer Altbauwohnung in Frankfurt wohnten, die aus zwei alten Wohnungen bestand und dann die alte Tür wieder eingefügt haben und dann 3-4 Jahre so nebeneinander lebten. Das Kind lief dann einfach rüber, das ging. Das hat meistens ein Ende, wenn neue Partner ins Spiel kommen. Dann möchte man doch nicht hören, was die da drüben machen. Das kann ich auch verstehen. Und dann kommt es zu einer endgültigen Separation. Aber das geht schon besser als früher. Da.
Was in dieser Bibelgeschichte nicht beschrieben wird, ist ja, wie es Lot und Abraham mit dieser Entscheidung ergeht. Wie fühlt sich diese Trennung an? Was sagen Sie denn mit Blick in Ihren Praxisalltag? Welche Gefühle kommen da hoch durch eine Trennung oder können hochkommen?
Naja, Kerngefühl ist sicher Trauer als Reaktion auf den Verlust. Interessanter noch ist eigentlich der Selbstwertknick, der da oft entsteht. Weil natürlich die innere Frage ist, habe ich Schuld, was habe ich falsch gemacht? Oder man geht eben nur projektiv vor und sagt, ja, der andere ist schuld, der hat alles falsch gemacht. Weil das ist ja keine Lösung. Man wird wohl loslassen lernen müssen und sich auf die eigenen Stärken besinnen. Denn ohne eine eigene, neue, innere Konstruktion der eigenen inneren Welt werde ich nicht so einfach wieder hochkommen und eine neue Partnerschaft finden können. Und man muss natürlich ein bisschen üben dann. Man kann nicht, Frauen machen das gerne, ja, ich muss erstmal die Trennung verarbeiten, das dauert ja ein bisschen, da hat sie völlig recht, völlig dem Mann voraus in der Regel, aber wenn sie dann 2, 3, 4, 5 Jahre gewartet hat und immer älter wird, dann wird es auch immer schwerer. Man muss ein bisschen schon in die Welt gehen können. Während man den Männern oft sagen muss, ja, jetzt warten wir ein bisschen, nicht gleich wieder neu binden, die machen dann wieder die alten Fehler wie vorher, fangen dasselbe wieder vorne an. Und mein Gott, musste das sein, konnten die nicht erstmal ein bisschen nachdenken.
Aber die Leichtigkeit bleibt da natürlich unter Umständen schon ein bisschen auf der Strecke. Die Leichtigkeit, sich wieder in eine neue Beziehung einzulassen, unvoreingenommen.
Ja, man kann das ja positiv sehen, sagen, ja, man hat hoffentlich was draus gelernt, macht die alten Fehler nicht, erkennt die apokalyptischen Reiter, wie Gottman sie genannt hat. Das ist sozusagen das ständige Mäkeln und Meckern, das Mauern. Männer machen das ja gerne, die Eskalation und Verachtung, dass man guckt, dass man die nicht so leicht mehr in die Beziehung reinlässt. Das wäre doch ein großer Fortschritt. Ich glaube, dass wir uns sozusagen ein bisschen hochschrauben. Wenn ich kurz was zu den Beziehungen sagen darf, wie die heute ja sind. Man hat eine Partnerschaft, dann gibt es eine Trennung, man ist ein Stück Single, dann gibt es wieder eine Partnerschaft und das mehrfach im Leben. Das ist die Standardbiografie. Und mit beiden Lebensformen sollte man umgehen können. Und wenn man das wirklich tut und daraus lernt, schraubt man sich in seiner Beziehungsfähigkeit sozusagen immer jedes Mal ein Stückchen nach oben. Das kann man durchaus positiv sehen.
Als Paartherapeut sind Sie ja häufig auch Vermittler von Trennungen, helfen Paaren bei der Trennung vielleicht auch. Wie sieht denn eine gute Trennung aus? Können sich die Menschen ein Beispiel an Lot und Abraham nehmen, zumindest was das Prozedere der Trennung anbelangt?
Also ich weiß nicht, diese Sache mit du gehst rechts, ich gehe links, ob das wirklich die, ob das so...
Vielleicht gehen wir einfach beide ein Stück geradeaus.
Ja, viel langsamer würde ich das machen. Und da würde ich erstmal im Gespräch bleiben, ein halbes Jahr. Also wenn es um die Frage geht, trennen wir uns oder nicht, erstmal würde ich erstmal gucken, was ist gut an der Beziehung, sind wir in der Lage, davon wieder mehr zu schaffen, was ist nicht gut in der Beziehung, kriegen wir es raus aus der Beziehung oder schaffen wir das wirklich nicht, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und das kann dann ja auch eine gemeinsame Entscheidung sein, bei dem meinetwegen ein Professioneller auch mithilft, aber das sollte ein langsamer Prozess sein. Keine schnellen Trennungen, keine Drohungen von Trennungen, sondern Slow Food sozusagen essen. Ist viel gesünder.
Große Paare in der Bibel, eingeschätzt vom Frankfurter Paartherapeuten Bernd Böttger.
Herr Böttger, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Und hier kommt passend dazu ein Satz aus den 4 biblischen Bildern des russisch-jüdischen Komponisten Aaron Avshamolov, Rebekka am Brunnen. Rebekka ist die Schwiegertochter von Abraham und Sarah, außerdem die Mutter von Jakob. Und wenn Sie hören, Rebekka am Brunnen heißt das Stück, dann wissen Sie jetzt auch, warum es da in der Musik immer so plätschert. Es spielt das Rundfunksymphonieorchester Berlin unter der Leitung von Jared Schwarz.